ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute Abend. Aufatmen in Gottes Gegenwart. Das Aufatmen ist irgendwie so ein besonderes Wort, auch in diesem ganz kurzen Satz. Aufatmen, wie gut tut das, oder? Durchschnaufen. Wir legen auch gerne die Maske ab, oder? Um mal wieder aufzuatmen. Übrigens eines der, glaube ganz guten Dinge, wenn man aufatmen möchte, muss man die Maske ablegen. Nicht nur die FFP2 oder so. Sondern um wirklich aufatmen zu können, ist es gut, auch das eigene Gesicht zu zeigen. Auch vor Gott zu zeigen, um wirklich aufatmen zu können. Und da freue ich mich jetzt einfach darauf, dass wir miteinander darauf schauen können, was sagt uns das Wort Gottes auch über das, was das Abendmahl uns schenkt und was Jesus uns damit für unser Leben hier auf dieser Erde und bis er wiederkommt gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in den ersten Jahrhunderten gab es gar keine Lehre vom Abendmahl. Also es wurde einfach gefeiert. Es wurde einfach erlebt. Man hat gesagt, nimm und iss und nicht versteh und dann ess. Das Abendmahl ist einmal für Einheit und nicht irgendwie für Abgrenzung. So oft ihr zusammenkommt, hat Jesus gesagt. Und es ist so eine sichtbare Form von Gottes Wort. Und das Abendmahl wird im Neuen Testament so häufig gefeiert, nicht so wie bei uns. Hat mich mal jemand gefragt, Tilo, reicht's einmal im Monat? Muss es wirklich so oft sein? Und ich fragte, wie kommst du auf oft? Wenn wir es einmal im Monat gefeiert haben, die erste Gemeinde hat es 30 Mal so oft gefeiert, nämlich jeden Tag. Und das Abendmahl wurde in den Häusern gefeiert und nicht in der Synagoge oder in der Kirche dann später. Später dann schon, aber zuerst mal in den Häusern, wo man sich eh getroffen hat. Und das Abendmahl ist wirklich so das Evangelium in ganz gebündelter Form. Wir werden das heute tatsächlich miteinander erkennen und entdecken. Und ich möchte euch heute erklären, was das Abendmahl für eine großartige Bedeutung für uns hat. Mit hineinnehmen in das Geschehen des Abendmahls. Irgendwie ist es ja auch ein Geheimnis, oder? Also irgendwie weiß man manchmal nicht, wie man das jetzt zu verstehen hat. Abendmahl ist aus meiner Sicht wie gemeinsam aufatmen in Gottes Gegenwart. Wenn wir Abendmahl feiern und wenn wir es nachher auch feiern werden, dann geschieht etwas. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann entsteht Gemeinschaft mit anderen. Deshalb ist das so schön, wenn wir zusammenkommen können. Und das ist wirklich noch ein Geschenk, dass wir zusammenkommen und dann auch um Abendmahl zu feiern. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann entsteht eine Gewissheit der Vergebung und es entsteht Befreiung und Freude und das Herz wird mit Dankbarkeit erfüllt und es entsteht eine Hoffnung, weil wir wissen, wir werden einmal dem begegnen, den wir jetzt in unserer Mitte feiern und den wir in uns aufnehmen dürfen, wo wir uns vergewissern dürfen, dass er da ist. Und das ist der Weg des Neuanfangs. Und das alles durch Brot und Wein? Soll das einfach so passieren? Woran liegt das? Was ist das Geheimnis? In der Woche, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da feierte man das Fest der ungesäuerten Brote. Ich fand es jetzt richtig toll, dass der Erich mich vorher noch mal darauf angesprochen hat. Wie ist das vorher? Ich habe gerade eben noch mal nachgelesen im Alten Testament. Und das Passafest soll der Höhepunkt als Tag des Herrn, tatsächlich der siebte Tag des Festes der ungesäuerten Brote sein. Eine großartige Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und Jesus gab dieser Feier eine ganz besondere Bedeutung, eine Dimension, die alles, was man bisher so darüber gedacht hat und warum man es feierte, grundlegend erneuert hat. Deshalb spricht Jesus von einem neuen Bund. Die Passafeier, und das ist die eigentliche Linie. die geschichtliche Linie, die ich jetzt mit euch so ein bisschen verfolgen möchte, jetzt hoffe ich, es ist hier nicht zu dunkel für euch und ihr seht mich immer noch. Wenn wir das Passafest anschauen, dann entdecken wir, dass Jesus mit seinen Jüngern das erste Abendmahl feierte und es direkt eingebunden hat in die Passafeier, wo er seinen Jüngern gesagt hat, geht mal hin und bereitet das Fest vor. Diese jährliche Feier, dass sie befreit wurden aus der Knechtschaft Ägyptens, jährlich sollte das gefeiert werden und es erinnert daran, was geschehen muss, was geschehen musste, damit das Volk frei wurde. Frei aus Unterdrückung, frei aus Sklaverei, frei aus Perspektivlosigkeit, damit es frei wurde, um Gott anzubeten, auch in der Wüste anzubeten, frei wurde, um Gott zu ehren mit all dem, was das Leben gibt. Versteht ihr diese Dinge, die ich gerade genannt habe? Eine Perspektivlosigkeit, Befreiung aus den Fragen, die das Leben gibt, aus Sklaverei, aus Angst. Das muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Das kennen wir in unserem Leben selber auch. Und diese Passafeier ist eine Erinnerung an die Nacht, als das Volk Gottes eben aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgeführt wurde. Passa oder Pesach, das heißt verschonendes Vorübergehen, also verschonen oder vorübergehen. Und in 2. Mose, Kapitel 4 bis 11, da könnt ihr den ganzen Hintergrund lesen, mit all den Plagen, die waren. Und in Kapitel 12, da wird dann dieses Passafest behandelt, das allererste. Gott hatte 10 Plagen über Ägypten gebracht, die 9 Plagen waren rum. Und die 10. Plage war, dass Gott gesagt hat, ich werde einen Todesengel schicken, der an jedem Haus vorübergeht. In ganz Ägypten, einschließlich Goschen, wo das Volk Israel angesiedelt war. Und ich werde immer die Erstgeburt umbringen. Die Erstgeburt muss sterben. Von den Tieren und von den Menschen. Nur dort, wo die Türpfosten rechts und links und der Balken oben und der Balken unten mit Blut bestrichen ist, da wird dieser Würgeengel oder der Todesengel verschonend vorübergehen. Gott wollte, dass das in seinem Volk eben nicht passiert und dass der Todesengel sein Volk verschont. Und deshalb hat er gesagt, schlachtet ein Lamm und nehmt einen Büschel Isop und taucht diesen in das Blut hinein und dann bestreicht ihr den Türpfosten, ich habe hier mal so einen aufgestellt, ein ziemlich alter, bestreicht ihn. Und dann nehmt ihr auch diesen Büschel Isop und bestreicht den Querbalken, auch oben, hier. Manche haben gesagt, der müsste aber doch hier in die Mitte. Das ist eine andere Geschichte. Und den unteren eben auch. Und so hat man es im Volk Israel gemacht. Man hat ein einjähriges, ein fehlerloses Lamm genommen und hat es geschlachtet und hat es über dem Feuer gebraten und hat die Türpfosten bestrichen. Das fehlerlose Lamm, das den Erstgeborenen rettet und dem Volk die Freiheit gewährt und schenkt und garantiert. Und der Todesengel ging vorbei. Passa, verschonendes Vorübergehen, die mit dem Blut bestrichenen Türpfosten, das war Rettung. Ein Lamm musste sterben. Und das Blut hat vom Tod errettet und aus der Gefangenschaft freigelassen. Ich finde das so bedeutsam, wenn wir an das Passalamm, an Jesus selber, an das Opferlamm denken. Er hat sein Blut vergossen für uns, damit wir vom Tod gerettet sind. Und damit wir aus Gefangenschaften des Lebens befreit werden. Das gilt heute immer noch. Wir legen die Betonung sehr oft auf diesen ersten Punkt. Wir sind vom Tod errettet, von diesem ewigen Tod errettet und haben ewiges Leben durch Christus. Das ist ein Riesengeschenk. Und haben ganz vergessen, dass uns zugesichert wird, ich führe euch in die Freiheit. Und selbst wenn euer Leben dann in der Wüste weitergehen wird, wie das beim Volk Israel auch war, aber ihr geht dorthin, um mich zu verherrlichen, um mich zu ehren, in die Freiheit des Volkes Gottes, in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Jesus ruft also seine Jünger zusammen, lasst uns das Passa gemeinsam feiern. Und sie hatten natürlich ihr Passa im Sinn, so wie sie das immer gefeiert haben, auch mit Jesus schon ein paar Mal gefeiert hatten. Und dann mitten in diesem Fest sagt Jesus, und er nimmt das Brot, ich habe es hier noch eingepackt, jetzt mache ich es raus. Und er nimmt das Brot und er bricht es in zwei. Und er sagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch in den Tod gegeben wird. Und er nimmt den Kelch nach dem Mahl und er sagt, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und so gibt Jesus diesem Passafest, indem er es zu seinem Fest macht, eine ganz andere, eine viel größere, eine viel tiefere Bedeutung. Er schließt damit das ab, was im Passafest der Israeliten angedeutet wurde, angefangen wurde, und er führt es letztlich zu Ende. Die Jünger, ich stelle mir das so vor, die waren wahrscheinlich so ein bisschen durcheinander. Sie haben das immer als Erinnerungsmahl gefeiert, auch so, wie es beschrieben wird in 2. Mose 17, dann, dass klar wird, ihr sollt es euren Kindern erklären. Wenn dich dein Sohn fragen wird, dann erzähl ihm, der Herr hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Also man soll nicht erzählen, das ist jetzt ja halt schon 2000 Jahre her oder 500 Jahre her oder wie auch immer. Und damals unsere Urgroßeltern haben das erlebt. Mose sagt das und der kriegt das als Auftrag von Gott, so sollst du es lehren. Sie sollen erzählen, wir sind befreit worden. Was wäre das wohl für eine Geschichte, wenn du zu Hause, egal wie euer Haushalt im Moment gerade aussieht, aber wenn ihr zu Hause euch das einander einmal so erzählt, an Karfreitag vielleicht, so erzählt, wie wenn ihr selber dabei gewesen wärt, dass die Kinder, zum Beispiel ihr zwei, eure Mama und euren Papa fragt, warum war das jetzt eigentlich das mit Jesus? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Und dass dann der Ronald anfängt zu erzählen, weißt du, und dann standen wir da im Garten Gethsemane. Und dann sind die Soldaten gekommen und haben Jesus gefangen genommen. Wie wenn man selber dabei ist, damit bekommt diese Geschichte eine viel tiefere, ureigene Dimension. Es ist nämlich für dich und für mich geschehen. Und dann kann ich es auch so erzählen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das macht etwas mit unserer Seele. Jesus beansprucht, dass er das Passa-Lamm ist. Er macht klar, dass jetzt eine andere Zeit beginnt. Durch sein Sterben bricht eine neue Dimension im Reich Gottes an. Und jetzt wird Jesus an verschiedenen Stellen als Lamm Gottes bezeichnet. Wir haben ein Passa-Lamm, das ist Christus, der geopfert ist für uns, finden wir im 1. Korinther 5 oder Offenbarung 13, Vers 8. Das Lamm, das für uns geschlachtet ist, von Anbeginn der Welt. Oder Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer sagen kann, als Jesus kommt, dann zeigt er auf ihn und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welche der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes, Jesus, wäscht uns rein von allen Sünden. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, dann sagen wir, wir erkennen, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, dass er sie wirklich weggenommen hat, dass die Trennung zwischen Gott und mir aufgehoben ist. Der Todesengel, der musste vorübergehen an diesen Häusern, wo er das Blut gesehen hat. Und siehe, er durfte keinen Schaden anrichten. Und so bekennen wir, wenn wir den Wein oder wenn wir den Saft trinken, ich werde genauso verschont von diesem Todesengel, der mich vor das Gericht ziehen will, vor Gott. Es ist schon einer gerichtet und der heißt Jesus. Der Weg in die Freiheit ist offen, weil mir vergeben ist. Damit wird deutlich, wenn Jesus sagt, das ist mein Blut des neuen Bundes, trinkt alle daraus, dann sagt er, du bist ewig vom Gericht freigesprochen. Und das Lamm ist stellvertretend für die Erstgeburt geschlachtet worden, damit stellvertretend für das ganze Volk. Jesus, der Erstgeborene des neuen Bundes. Kolosser 1, 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist Realität für jeden von uns, wenn wir an Jesus glauben. Und darum liegt eine Heilung und liegt Stärkung in diesem Mal, so wie wir es in Jesaja 53 finden. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb, wenn meine Kinder von Jesus reden, wisst ihr, was sie dann machen? Dann zeigen sie Jesus. Das ist in der gebärdenunterstützenden Sprache das Zeichen dafür. Das Zeichen für Jesus. Er hat durch seine Wunden mich geheilt, mir Heilung gebracht. Er hat sich geopfert und schlagen lassen als Lamm an unserer Stelle. Jesus nimmt uns mit all dem, was unser Leben ausmacht, ernst. Mit all unserem Versagen, mit all unserem Leid, mit all dem, was wir zu tragen haben. Wir sind ihm nicht egal, was wir an Not, an Sorge, an Versagen in uns tragen. Und er hat etwas getan, damit wir Heil und Leben und Stärkung haben, ganz konkret für uns. In Johannes 6 greift Jesus das im Gespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten einmal auf, wo er sagt, dass er das Brot ist, das vom Himmel kommt. Und er sagt in diesem Text, ich lese nur ein paar Verse daraus ab, Vers 54, er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen, oder? Und auch die Leute damals haben gesagt, wie soll das denn gehen? Wie will er uns sein Fleisch zu essen geben und sein Blut zu trinken? Geht das denn? Und darum zeigt Jesus das dann im Abendmahl, wo er sagt, nehmt, das ist mein Leib, das ist er. Und nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Nein, nicht, dass sich das dann in uns verwandelt. Also diese Transsubstantiationslehre, wo dann alles in uns zu Leib und zu Blut Jesu verwandelt wird. So hat er das nicht gemeint. Er hat gemeint, nehmt das als Symbol dafür, dass das tatsächlich geschehen ist. Ihr sollt es sehen, ihr sollt es schmecken, ihr sollt es riechen, mit all euren Sinnen begreifen. Jesus nimmt das Brot und er richtet dabei den Blick auf die Versorgung der Israeliten in der Zeit der Wüstenwanderung durch das Manna. Wisst ihr, täglich haben die Manna bekommen, täglich von Gott versorgt worden. Und deshalb hat die erste Gemeinde auch das Abendmahl täglich gefeiert, weil sie gesagt haben, er ist es, der uns Stärke gibt, der uns Kraft gibt. Und ich will es behalten, ich will es in Erinnerung behalten. Und ich will keinen Tag damit aussetzen. Er soll jeden Tag meine Kraft und meine Stärkung sein. Blut ist das zentrale Zeichen für Leben. Sein Blut vergossen, das heißt, er hat das freiwillig getan. Das war seine Entscheidung. Und Jesus sagt damit, jetzt beginnt wirklich Neues, absolut Neues. Stellvertretend braucht kein Lamm mehr geschlachtet werden. Das war damals in Israel der Fall. Auch nach dem Auszug aus Ägypten sagt Gott zu seinem Volk, für jede Erstgeburt, die kommt, müsst ihr ein Opfer geben. Und müsst das aussöhnen und auskaufen sozusagen vor Gott. Für Jesus als Erstgeborener musste ein Opfer gebracht werden. Und weil es arme Leute waren, war es eben das Geringste mit den Tauben. Aber Aussöhnung musste stattfinden, weil das Erste immer Gott gehören musste. Stellvertretendes Opfer von Jesus für uns. Warum reicht das? Und wir wissen das und wir sagen da nichts Neues, weil er ohne Sünde gewesen ist, ohne Fehl und Tadel. ohne Fehl und Tadel. Der hohe Priester hat am großen Versöhnungstag für alle Sünden des Volkes auf einen Bock legen. Also das war der Sündenbock, das kennen wir auch. Man sucht meistens irgendwo einen, wenn man nicht selber zugeben will. Und so wurde die Sünde des Volkes auf diesen Sündenbock gelegt. Und der wurde in die Wüste geschickt. Das kennen wir auch. Und in der Wüste, da hat dieser Bock maximal 3 Tage überlebt. Der kam da nicht zurecht, der konnte nicht mehr zurückfinden. 3 Tage war übrigens die Zeit, die ein Mensch maximal am Kreuz überlebt hat, wenn er gekreuzigt wurde. Jesus war das Opferlamm, aber er war zugleich auch hoher Priester. In Hebräer 7 finden wir das beschrieben, dass Jesus der hohe Priester war nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek, eine ewige Priesterschaft, nicht abhängig von der Geburt. Der kam nicht von den Leviten. Man weiß gar nicht, wo der herkam. Das war ohne Anfang und ohne Ende. Man weiß nicht, wie alt er war und man weiß nicht, wann er gestorben ist. Man weiß nur, dass er hoher Priester des höchsten Gottes war. Melchisedek, König der Gerechtigkeit heißt das. König von Salem. Wir sagen heute Jerusalem. Und es ist die Stadt des Friedens. König der Stadt des Friedens. Und es ist kein Zufall, dass Jesus die Gerechtigkeit ist und dass er gekommen ist, um Frieden zu bringen und dass er der hohe Priester ist. Und jetzt ist die Geschichte um Melchisedek so besonders. Die ist schnell erzählt, auch wenn sie deutlich länger beschrieben wird in 1. Mose 14. 4 Könige haben Krieg geführt gegen Sodom und Gomorra und Kanaan. Und der Neffe von Abraham wohnte in Sodom und Lot wurde mit den Bewohnern weggeführt, weil sie eben verloren haben, in Gefangenschaft geführt. Und Abraham kriegt das mit seinen Dienern. Er hatte 312 wehrfähige Diener. Kann man sich vorstellen, wie groß sein Unternehmen war. Und er ist denen nachgejagt, 200 Kilometer weit bis dahin, und hat diese ganzen Leute wieder befreit. Und dann kam er wieder zurück mit den Leuten und mit etlichem Gut, was sie noch mitgenommen haben. Und dann lesen wir, dass er in das Tal der Könige kam, das heißt das Tal Shavi, Königstal, Kidron-Tal oder Tal von König Josaphat. Kidron, das kommt von Kida und das heißt Dunkelheit oder Zeit der Dunkelheit. Und in diesem Tal kommt ihm der König von Sodom entgegen. Und der König von Sodom, er hat den Namen Bera. Und Bera heißt, da kommt Abraham, der von Gott gesagt bekommen hat, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Er kommt und kommt ins Tal der Dunkelheit. Und in diesem Tal begegnet ihm nun der Sohn des Bösen. Ja, ich weiß, Bera wollte ihm nichts Böses, er wollte nur seine Leute wieder zurückhaben. Aber trotzdem ist es eine Symbolik für uns, die wir nur zu gut kennen. Auch in unserer Zeit, wie sehr denken wir darüber nach, was wir gerade erleben. Die erste Corona-Zeit, da ging das ja noch. Ja? Wir waren total innovativ. Wir hatten in den ersten paar Monaten, haben wir manche Dinge in 5 Tagen entschieden, wo man manches Mal 4 Jahre dafür braucht. Und man hat das gemacht und das war gut. Aber wir sind jetzt in so eine Zeit hineingekommen, wo man wirklich müde wird und wo man nicht mehr will und nicht mehr kann und auch gar nicht weiß, wie es wird. Und wer weiß, wie die Mutationen noch alle benannt werden und wie schlimm die dann noch werden. Und man hat keine Ahnung. Und das ist, wie wenn du in ein Tal der Dunkelheit hineinkommst und du den Eindruck hast, da begegnet mir doch jetzt der Sohn des Bösen. Und mitten in diese Szene hinein tritt Melchisedek. Und Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, der König der Stadt des Friedens, der hohe Priester des höchsten Gottes, er kommt und er kommt mit Brot und er kommt mit Wein. Und er kommt zu Abraham. Er hieß damals auch Abraham, das H kam später dann dazu. Er kommt zu ihm und er sagt, gesegnet bist du. Er kommt nicht zum Sohn des Bösen, er kommt zu Abraham. Mit Brot und Wein. Es war ein großartiges Bild, dass das Abendmahl gerade eine Stärkung ist für Zeiten, wo wir in Dunkelheit sind und wo uns das Böse übermannen will und wir manchmal nicht damit zurechtkommen. So ist das Abendmahl ein Mahl der Stärkung, auch wenn das damals nicht das Abendmahl war. Aber es waren genau die gleichen Elemente, die hier verwendet wurden. Was können wir tun, wenn wir in so ein Tal der Dunkelheit kommen? Ich möchte euch ermutigen, an der Stelle noch viel mehr auf dieses Abendmahl zu schauen. Und ihr dürft das auch zu Hause in der Familie feiern. Schön ist es natürlich, in einer Runde, in einem Hauskreis oder in der Gemeinde zu feiern. Aber es geht ein Segen davon aus. Und so ist das auch bei Melchisedek. Gesegnet bist du, Abraham, gesegnet von Gott, dem Höchsten. Und das sind wir. Auch nachher, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Ich möchte euch noch etwas zum Brot und zum Wein sagen. Ich finde das faszinierend, weil da so viel Symbolik drinsteckt. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe hier so ein paar Weizen und andere Körner, kleinen Körnermix. Wenn der gesät wird, da sieht man ja noch nicht viel davon, das wächst dann. Und irgendwann, wenn das reif ist, wird das geerntet. Und es wird geerntet, wenn die Zeit reif ist. Und dann wird es geschlagen und dass es aus den Hülsen rauskommt. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. Und dann wird es gemahlen und dann entsteht dieses Mehl hier. Und wenn man damals das ungesäuerte Brot hergestellt hat, dann hat man ganz einfach nur ein bisschen Mehl genommen und Wasser und ein bisschen Salz noch dazu und hat es zusammengemengt und draufgeschlagen und ausgerollt und dann einfach gebacken. Ich finde das faszinierend, weil Jesus sagt, er ist das Weizenkorn. Und dass Jesus sagt, er ist das Wasser des Lebens. Und wenn Jesus schon von uns sagt, in Matthäus 5, dass wir Salz der Erde sind, wie viel mehr ist er Salz der Erde? Und diese Elemente bilden das ungesäuerte Brot. Und das heißt, es ist rein, es ist pur Jesus Christus. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten. Und er macht damit klar, achtet darauf, dass in euer Leben keine falschen Lehren hineinkommen. Und deshalb nimmt er auch bei dem ersten Abendmahl, das gefeiert wird, eben das ungesäuerte Brot, diese Matze. Und beim Wein ist das auch so, oder? Da ist ja kein Hahn dran an der Rebe, dass man einfach den Wein rauslassen kann oder den Traubensaft, sondern man erntet die Traube und nimmt die Beeren, und dann werden die natürlich zerdrückt und dann kommt da der Saft raus. Zerdrückt, zerquetscht. Gethsemane heißt übrigens Ölpresse. Und von Gethsemane an bis hin zum Kreuz ist Jesus zerquetscht, geschlagen, zermartert, vermengt worden. All das, was entsteht, was man machen muss, um Brot herzustellen oder Wein. Ist ein Zeichen dafür, dass wir sagen, er ist für uns zerdrückt. Wie heißt es in Jesaja 53? Wegen unserer Schuld zermartert, geschlagen. Für uns. Ich habe mich ganz hingegeben für euch, sagt Jesus damit, wurde geschlagen, getreten, gemartert, damit ihr in meinen Wunden heil seid. Wisst ihr, das Abendmahl, wir feiern es, damit Jesus wieder ganz und gar Zentrum unseres Lebens wird. Und das wünsche ich mir so sehr. Das Abendmahl hat Kraft. Darum hat auch Paulus diese Worte geschrieben, vom unwürdig nehmen. Wer also unwürdig von dem Brot ist, sagt er, oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selber, und so er esse von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Man macht sich da ja so Gedanken, was ist das unwürdig nehmen und bin ich überhaupt würdig? Und dann geht man sein Leben durch und entdeckt Schuld und entdeckt Versagen und gesagt habe, boah, das habe ich gar nicht bereinigen können, weil ich keine Möglichkeit mehr hatte. Bin ich überhaupt noch würdig? Aber allein diese Frage zu stellen, wenn du das loshaben willst, macht dich schon würdig, das Mahl zu empfangen. Weil Jesus sagt, dafür bin ich doch gekommen. Ich bin doch gekommen, um Sünder zu retten. Und du musst nicht erst perfekt sein, dass ich dich annehme, sondern weil ich dich annehme, wirst du zu mir passen. Wenn man den gesamten Zusammenhang liest, und das ist notwendig an dieser Stelle, dann entdecken wir, dass die erste Gemeinde zusammenkam, um miteinander zu essen. Die ganze Gemeinde kam, jeder hat was mitgebracht. Und dann kamen zuerst die Reichen, weil die nicht so lange arbeiten mussten wie die Knechte und die Sklaven. Und dann haben die schon angefangen und haben alles, was sie so gegessen haben, gegessen und haben ihren Wein getrunken. Und Paulus beschreibt das in den Versen danach. Die waren damit danach hageldicht. Die waren sturzbesoffen. Und dann kamen die Sklaven und die Knechte dazu und dann hat man das Abendmahl gefeiert. Und wir würden heute sagen, ja, geht's noch? Das geht doch nicht, oder? Genau das sagt Paulus damit. Ihr treibt einen Keil der Trennung hinein in die Gemeinde. Ihr macht Unterschiede, wenn ihr das so feiert. Und das ist unwürdig. Würdig ist, zu ihm zu kommen, weil ich eingesehen habe, dass ich Jesus brauche, weil ich verstanden habe, dass er mir meine Schuld vergibt, weil ich glaube, ich werde nie ohne Jesus auskommen. Und weil ich weiß, dass er mir meine Last nimmt und ich die nicht mit nach Hause tragen muss, weil ich glaube und vertraue, dass Jesus es gut meint und mir in seiner Güte vergibt und ich diese Güte empfange. Ich brauche mehr als alles andere diesen Jesus in meinem Leben. Und darum sagt Jesus, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Mahl zu feiern. Und er hat wirklich die Macht über den Tod, wir feiern das. Und er hat wirklich die Macht über die finsteren Mächte. Wir sagen das einander immer wieder, dass uns nichts und niemand von ihm trennen kann. Und er befreit wirklich aus der Macht der Abhängigkeiten und der Gefangenschaft. Er ist der Sieger und hat die Kraft, unserer Not zu begegnen. Und das will er auch. Und darum stärkt mich dieses, auch in eine Freiheit, Erkanntes zuzugeben und vielleicht auch dann zu jemandem hinzugehen und zu sagen, was ich da gesagt habe, war nicht richtig. Bitte vergib mir. Unwürdig, das heißt, wenn ich es nur als religiöse Zeremonie nehme. Wenn mir das alles nichts bedeutet. Oder wenn ich sage, ich will mir jetzt vergeben lassen, aber ich werde mich niemals ändern. Ich mache gerade so weiter. Ich habe Lust am Sündigen oder sonst was. Dann nehme ich es unwürdig, weil ich das Werk Jesu missachte für mein Leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ich bin so dankbar, dass wir es miteinander feiern dürfen, in der Gewissheit, dass er es für uns gegeben hat, hinein in unser eigenes Leben, spricht er diese Worte für dich gegeben. Ich möchte jetzt für uns und mit uns beten und möchte dann auch eine Zeit der Stille lassen, wo ihr auch das noch vor Gott bringen könnt, wo ihr merkt, da habe ich eine Not und ich möchte, dass Jesus mich davon befreit. Oder da stecke ich in einer Gefangenschaft drin, vielleicht gedanklich oder mit irgendwelchem Tun. Und dass ihr sagt, ich will da gern in Freiheit nachher gehen. Ich möchte das erleben von dir, Jesus. Lieber Vater im Himmel,